Deutschlandfunk.
Also das Schnarchen belastet definitiv dadurch, dass ich weniger Schlaf bekomme.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und mit dem Thema Schnarchen heute. Eins, das wir schon sehr lange auf unserer Themenliste haben. Ihr habt gerade Benjamin gehört. Er hat uns für diese Folge erzählt, wie es sich so lebt mit einer schnarchenden Bettpartnerin. Und ihn hört ihr in dieser Folge noch ein paar Mal. Und wie immer bekommt ihr hierbei über Schlafen wissenschaftliche Hintergrundinfos zum Thema und natürlich auch Tipps, falls es euch geht wie Benjamin oder ihr vielleicht ja sogar auch selber schnarcht. Und die kommen wie immer von meiner lieben Co-Host Schlafforscherin Dr. Christine Blume.
Ja, hallo Ilka. Wir schauen heute drauf, welche Faktoren das Schnarchen begünstigen, was das eigentlich mit der Person macht, die schnarcht und wie sich das auch auf die Partnerperson auswirkt und was wir tun können, wenn das Schnarchen uns und andere belastet. Und damit auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Folge über Schnarchen, hier bei über Schlafen. Danke für die Titelinspiration, die wir in den vielen Mails, die ihr uns geschickt habt, gefunden haben. Haben wir sehr gefeiert.
Ja, wir müssen an der Stelle unbedingt mal ein fettes Dankeschön sagen. Wir hatten ja aufgerufen zum Thema Schnarchen und eben nach euren Erfahrungen gefragt. Und es haben sich so viele Menschen gemeldet unter überschlafen@deutschlandfunknova.de. Das ist mega. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Komplimente auch. Wir haben eure Fragen natürlich mit aufgenommen. Also an der Stelle euch allen erstmal viel Spaß mit der Folge. Und noch kurz zu uns. Ihr findet hier in unserem Channel jede Woche wissenschaftliche Infos zu einem neuen Thema rund um unseren Schlaf. Wer du bist, habe ich gerade schon gesagt. Ich will aber noch dazu sagen, du bist nicht nur Schlafforscherin, sondern eben auch Schlaftherapeutin. Du behandelst also Menschen mit Insomnie. Und ich bin Ilka Knigge. Ich stelle hier die Fragen. Ich bin die Autorin der Folge und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Und ich muss an der Stelle auch noch was in eigener Sache sagen. Ich bin auch noch auf der Suche nach jemandem, der mir für eine unserer nächsten Folgen ein kurzes Interview geben würde, Sprachnachrichten schicken würde oder wir können auch Mails hin und her schreiben. Es geht um das Thema Schlaf und Depressionen. Nicht so einfach darüber zu sprechen, aber wichtig finden wir, da gibt es nämlich viele Zusammenhänge und vielleicht hört uns ja jemand zu, der darüber sprechen würde, gerne auch anonym. Du kannst uns schreiben an überschlafen@deutschlandfunknova.de und ich melde mich dann bei dir und sage jetzt schon mal Danke fürs Vertrauen. Nun zurück zum Schnarchen. Ich habe mich mal umgeschaut, wie viele Menschen eigentlich schnarchen. In der Umfrage von der Krankenkasse ProNova BKK, da wurde so nach Angewohnheiten während des Schlafs gefragt. Also konkret sollten die Leute da in so einer Online-Befragung ankreuzen, welche der folgenden Dinge treffen auf sie persönlich zu. Und da haben 34% der Männer und 24% der Frauen Schnarchen angekreuzt. 2000 Leute haben da mitgemacht bei dieser Umfrage und zwar im September und Oktober 2024. Also es ist noch recht frisch. Was hast du denn dazu gefunden? Also sind das so realistische Zahlen für ganz Deutschland?
Also in internationalen Studien liest man oft Zahlen in einem ähnlichen Rahmen, ja. Da wird oft angegeben, dass es in der allgemeinen Bevölkerung so 35-45% der Männer schnarchen. Bei Frauen sind es ein bisschen weniger. Da sind es so 15-28%. Mhm. Und da denke ich, die Zahlen, die du gefunden hast, die liegen da ganz gut drin.
Ja, 35-45% der Männer, das ist krass, würde ich sagen. Ne? Es ist ja fast die Hälfte. Kann man ganz generell sagen, mehr Männer als Frauen schnarchen?
Ja, also die Frage, die kann man ganz eindeutig mit Ja beantworten. Und das liegt einerseits an der Anatomie der oberen Atemwege. Die ist einfach anders. Also Männer haben zum Beispiel öfter einen größeren Halsumfang. Und wenn Männer an Körpergewicht zulegen, dann lagert sich das Fett auch eher am Hals an. Bei Frauen ist das ein bisschen anders. Und diese beiden Faktoren führen unter anderem dazu, dass die oberen Atemwege nicht so stabil offen bleiben, wenn man liegt und schläft, sondern etwas so ein bisschen in sich zusammenfallen. Die verengern sich oder verschließen sich sogar fast. Und das führt dann zum Schnarchen. Und ein Faktor, weshalb Frauen eben auch seltener schnarchen als Männer, sind auch unsere Geschlechtshormone. Also oft genug hat man ja als Frau das Gefühl, die machen einem das Leben eher schwerer als leichter, muss man auch sagen. Aber hier einmal ein Hoch auf Östrogen und Progesteron. Die sorgen nämlich dafür, dass die Muskelspannung in den oberen Atemwegen höher ist als bei Männern. Und das hilft uns dabei, dass die Atemwege eben in der Nacht schön offen bleiben.
Oh, das ist sehr spannend. Krass. Kann man denn eigentlich sagen, dass auch eher ältere Menschen schnarchen. Das ist ja zumindest so eine gefühlte Wahrheit, ne?
Ja, das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern tatsächlich auch wahr. Da holen nämlich Frauen einerseits auf, nämlich mit der hormonellen Umstellung nach den Wechseljahren, da verschwindet der schützende Effekt von Östrogen und Progesteron. Daher wird dann auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern geringer. Und dazu kommen dann auch bei beiden Geschlechtern, also bei Männern und Frauen, aber auch noch allgemeinere Effekte des Alterns dazu, die Schnarchen wahrscheinlicher machen. Also das Gewebe und die Muskulatur verlieren einfach an Elastizität und Spannung. Und viele Menschen nehmen im Alter eben auch an Gewicht zu. Und da muss man sagen, höheres Körpergewicht ist ein bedeutsamer Risikofaktor für Schnarchen.
Mhm. Ich bringe an der Stelle immer mal wieder die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer mit rein. Unsere Hörerin Lisa schreibt: Ich bin ein furchtbarer Schnarcher. Es scheint bei uns in der Familie zu liegen. Meine Mutter sowie deren Mutter schnarchte auch massiv. Ist da was dran? Also kann Schnarchen in der Familie liegen, Christine?
Ja, es gibt auch eine genetische Komponente, also eine Vererblichkeit. Das zeigen Studien. Etwa 20-25% der Unterschiede zwischen Menschen lassen sich auf genetische Faktoren zurückführen. Gerade wenn wir zum Beispiel dran denken, dass eben auch die Anatomie von Hals und Atemwegen einen Einfluss hat. Ja, sowas wird natürlich zum Beispiel auch vererbt. Mhm. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, es gibt natürlich auch Lebensstilfaktoren, zum Beispiel, ob jemand raucht oder wie viel Alkohol man trinkt, wie man sich ernährt. Und auch sowas wird oft durch die Familie geprägt und hat dann eben auch einen Einfluss auf das Schnarchrisiko.
Dann müssen wir jetzt aber auch mal ganz dringend drüber reden, wie Schnarchen überhaupt entsteht. Also wir haben es jetzt umschifft oder angeschnitten von ganz vielen Seiten. Aber wir müssen mal einmal kurz in den Rachen reingucken, glaube ich. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, die Atemwege, die sind dann verengt. Aber was genau erzeugt das Schnarchgeräusch?
Ja, genau, du hast es gerade gesagt. Aufgrund der Anatomie zum Beispiel, aber auch aufgrund von anderen Faktoren ist es so, dass bei manchen Menschen die Atemwege im Schlaf, vielleicht gerade auch wenn man auf dem Rücken liegt, so ein bisschen in sich zusammenfallen und sich verengen. Und dann kann eben die Luft nicht mehr frei da durchströmen, sondern der Luftstrom, der wird beschleunigt und auch verwirbelt. Und diese Verwirbelungen, oder ich habe auch gelesen, man kann da auch von Turbulenzen, von so einem Flugzeug sprechen, die bringen die weichen Strukturen im Rachenbereich, also das Gaumensegel oder das Zäpfchen, zum Schwingen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das Gaumensegel und was ist das Zäpfchen, dann stellt euch am besten mal mit einem offenen Mund vor einen Spiegel und dann seht ihr hinten im Mund so ein kleines tropfenförmiges Ding runterhängen. Das ist das Zäpfchen. Und um das Zäpfchen herum, da befindet sich eben das Gaumensegel. Das ist der weiche und bewegliche Teil des Gaumens. So hinter den Schneidezähnen direkt, das ist ja auch Gaumen, aber der ist eben hart. Mhm. Und wenn jetzt Zäpfchen und Gaumensegel durch diese Verwirbelung oder Turbulenzen in der Luft in Schwingung geraten, dann ergibt sich eben das typische Schnarchgeräusch.
Ach komm, wir hören mal rein, wie das klingen kann. Oh. Ich gebe zu, das hier ist ein sehr wilder Mix.
Ich habe ja schon mich gefragt, ob du mich irgendwo in der Folge mit so einer Collage aus Schnarchgeräuschen überraschst.
Ich muss sagen, Credits gehen an unseren Redakteur Michael. Der hat es hier vorbereitet. Komm, wir hören rein. Ich fand das Vorletzte.
Was für ein Konzert.
Ja, ich finde, das Vorletzte ist am realistischsten, oder? Was ein bisschen so, das klingt so hochgezogen irgendwie. Ich fühle mich da direkt so erinnert. Ich habe eine ältere Frau in meiner Familie, die auch schnarcht. Und das klingt so wie so eine Wasserpfeife. Weißt du? Das ist schon ein bisschen hart, oder? Was kann dahinter stecken? Also manche kennen ja sicher auch, dass sie mal kurzzeitig bei einer Erkältung schnarchen, ne? Oder andere schnarchen halt, wenn sie mal, weiß ich nicht, was getrunken haben oder so. Aber es gibt eben Leute, die schnarchen sehr häufig und es hat nichts damit zu tun, ob sie zum Beispiel erkältet sind.
Ja. Also bei einer Erkältung schnarchen Menschen eben auch manchmal, wie du sagst, und die machen das ja sonst nie. Und auch da muss man sagen, das ist wieder ein Problem, dass die Atemwege verengt sind, weil nämlich die Schleimhäute geschwollen sind und auch mehr Sekret produzieren. Und das begünstigt dann eben auch wiederum das Schnarchen. Das geht aber zum Glück auch schnell wieder vorbei. Dann muss man auch sagen, so einfaches Schnarchen, wie es eben ganz viele Menschen tun, ist ein ja super häufiges Phänomen und jetzt auch prinzipiell erstmal kein Anlass zur Sorge. Das ist zwar möglicherweise auch nicht nicht super gut für unseren Körper, da gibt es auch Studien, aber schwere gesundheitliche Auswirkungen sind da in der Regel jetzt nicht zu erwarten. Wenn jemand jetzt aber sehr, sehr laut schnarcht, sodass sich vielleicht sogar die Nachbarn beklagen, und kein Witz, das kommt wirklich vor,
ui,
und vielleicht auch der Bettpartner oder die Bettpartnerin sogar noch längere Atempausen oder Atemaussetzer bemerkt, dann heißt es wirklich ab zur Ärztin oder zum Arzt, denn das sind dann Hinweise auf eine sogenannte Schlafapnoe, also Atemaussetzer im Schlaf, und das sollte von einer Fachärztin oder einem Facharzt behandelt werden.
Auf Schlafapnoe, da gehen wir auch mal in einer kompletten Folge ein, steht auf unserer Liste, bekommt ihr von uns noch versprochen. Welche Rolle spielt Alkohol? Also es kennen sicher viele, dass nach dem Trinken dann plötzlich auch Leute schnarchen, die es normalerweise nicht machen. Oder dass sich das Schnarchen vielleicht auch verstärkt bei Leuten, die ohnehin schon schnarchen. Das beschreibt zum Beispiel einer unserer Hörer, dass es eben bei seiner Partnerin so ist, wenn sie trinkt.
Ja, also Alkohol entspannt mental, das merken wir, aber er entspannt eben auch die Muskulatur, und dadurch erhöht das Glas Wein oder Bier am Abend die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Atemwege eben nicht so schön offen und weit bleiben, sondern dafür, dass sie sich verengen und man zu schnarchen beginnt.
So, jetzt wissen die meisten, die entweder selber schnarchen oder mit schnarchenden Menschen ihr Bett teilen, die Liegeposition, die macht was aus. Unsere Hörerin Birgit, die hat zum Beispiel geschrieben, sie ist Schnarcherin und sie schläft auch meistens auf dem Rücken. Kannst du da mal den Zusammenhang erklären?
Ja, die Rückenlage ist bei vielen Menschen was das Schnarchen begünstigt. Und man kann sich das eigentlich auch, finde ich, ganz gut vorstellen. Wenn man nämlich auf dem Rücken liegt, dann kann die Zunge oder auch das weiche Gewebe eben im Rachen, also Zäpfchen, Gaumensegel, einfach durch die Schwerkraft viel leichter nach hinten, also so in Richtung Nacken rutschen. Und das verengt dann wiederum die Atemwege. Deshalb hilft es manchmal auch, schnarchende Menschen dazu zu bewegen, sich auf die Seite oder auf den Bauch zu drehen. Mhm. Und es gibt auch übrigens so besondere Kissen oder so, sieht so ein bisschen aus wie so ein Rucksack, die schnallt man sich auf den Rücken, und die sollen dann verhindern, dass man sich auf den Rücken dreht und so auch das Schnarchen reduzieren. Aber man muss dazu auch noch sagen, also es ist nicht so, dass wir nur in Rückenlage schnarchen, sondern man kann auch natürlich in anderen Positionen schnarchen.
Es ist nur ein Ansatz, ne? Kommen wir an der Stelle mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Schnarchen kann so laut sein wie ein Presslufthammer. Habe ich gelesen, wollte ich mit dir gegenchecken. Ich habe sowas gesehen von 90 Dezibel, also kann das wirklich sein?
Also die durchschnittliche Lautstärke von Schnarchen, die in Studien gemessen wurde, das sind so 46 Dezibel.
Okay.
Das ist lauter als Flüstern, aber immer noch ein bisschen leiser als so eine normale Gesprächslautstärke. Die liegt nämlich so bei 50 bis 60 Dezibel. Und die Lautstärke dieses Schnarchens, da muss man auch sagen, die liegt über dem Geräuschpegel, der von der WHO in Schlafräumen für die Nacht empfohlen wird.
Oh Gott,
ich muss aber
aus persönlicher
schlimm. Erfahrung aber auch sagen, ich glaube, da geht mehr als 46 Dezibel. Mhm. Und du hast recht. Am 24. Mai 1993 wurde bei Kare Walkert, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein schwedischer Name, im Krankenhaus in Örebro eine Schnarchlautstärke von 93 Dezibel gemessen. Und das brachte ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde ein.
Es ist so hart. Will man dafür ins Guinness-Buch der Rekorde? Der Arme. Oh
nein.
Gott.
Ja, auch noch namentlich.
Ja, wirklich.
Naja, gut. Und abgesehen davon denke ich auch, wir dürfen bei der Bewertung einfach auch nicht vergessen, nachts erscheint so ein Geräusch vielleicht auch wirklich nochmal lauter. Und die emotionale Bewertung, die lässt vielleicht auch nochmal lauter erscheinen.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Lass uns drüber sprechen, was Schnarchen für die Schnarchenden, aber auch für ihre BettpartnerInnen bedeuten kann. Und damit kommen wir endlich zurück zu Benjamin, den ihr am Anfang gehört habt. Seine Partnerin schnarcht, er hat uns Sprachnachrichten geschickt. Hier beschreibt er, wie das Schnarchen seinen Schlaf beeinflusst. Aus dieser Nachricht, da habt ihr eben schon diesen kleinen Ausschnitt gehört.
Guten Morgen. Ich bin noch so ein bisschen verpennt, dachte aber, das passt ja vielleicht ganz gut. Also das Schnarchen belastet definitiv dadurch, dass ich weniger Schlaf bekomme. Beim Einschlafen ist es nicht so das Problem, wenn ich zuerst einschlafe. Aber vor allen Dingen, wenn ich irgendwie nachts mal raus muss auf Toilette oder sowas, dann kann es schwierig werden, wieder einzuschlafen. Und das führt natürlich dazu, dass unterm Strich am Ende weniger Schlaf insgesamt da ist. Ich weniger Schlaf bekomme.
Christine, BettpartnerInnen leiden. Haben wir da genaue Untersuchungen, wie viel Schlaf ihnen geraubt wird?
Eine kleine Studie zu dieser Frage, die auch schon ein bisschen älter ist, die hat herausgefunden, dass die BettpartnerInnen von schnarchenden Personen bis zu einer Stunde an Schlaf pro Nacht verlieren.
Ui.
Man muss dazu aber sagen, da wurden Paare untersucht, bei denen bei einer Person der Verdacht auf eine Schlafapnoe bestanden hat. Also haben wir vorher schon kurz gesagt, geht häufig mit sehr, sehr lautem Schnarchen einher. Und das bedeutet auch, die haben vermutlich schon sehr stark geschnarcht. Also man kann das jetzt nicht generell auf Schnarcherinnen und Schnarcher übertragen, diese Ergebnisse.
Okay, das ist so eine, ja, vielleicht so eine gewisse Hausnummer, ne? Ich finde, eine Stunde ist echt viel, aber man kann ja vielleicht sagen, dass selbst wenn es eine halbe ist, dann ist es noch viel, ne? Wie ist das mit den Schnarchenden selbst? Also wie sehr leiden die? Unsere Hörerin Susanne, die hat zum Beispiel geschrieben, manchmal werde ich, gerade bei kleinen Nickerchen, von meinem eigenen Schnarchen wach.
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, man darf nicht unterschätzen, dass natürlich auch die schnarchende Person darunter leidet. Jetzt eine direkte Antwort auf deine Frage, die kann ich dir leider nicht geben. Ist auch ein bisschen aufwendig zu untersuchen, ob man so vom eigenen Schnarchen aufwacht und was das dann vielleicht auch an Schlaf kostet. Dann müsste man Menschen im Schlaflabor ja jedes Mal, wenn sie aufwachen, fragen, ob sie jetzt aufgrund ihres Schnarchens aufgewacht sind oder aus dem anderen. Das verändert ja dann auch wiederum den Schlaf.
Ja, aber ich meine auch so allgemein, oder? Wenn wir da so mal so ganz allgemein auf den Schlaf gucken, was kann man denn da sagen, wie sehr die leiden?
Ja, also es gibt zwar Hinweise darauf, dass schnarchende Menschen mehr kurze Weckreaktionen in der Nacht erleben. Mhm. Also da wacht man jetzt nicht komplett auf, aber diese Weckreaktionen, die dann wenige Sekunden maximal dauern, die gibt's. Und das kann natürlich auch die Schlafqualität verändern, auch wenn wir jetzt gar nicht wissen, ob das wegen des Schnarchens selber ist, also wegen des Geräuschs, oder ob das einfach eine andere Veränderung ist. Zum Beispiel, dass doch nicht so viel Luft durch die Atemwege strömen kann. Mhm. Genau. Und ich glaube aber, was man auch einfach nicht vergessen darf, ist auch die Tatsache, dass das eigene Schnarchen andere Menschen und deren Schlaf belastet, auch das kann ja die schnarchende Person selbst belasten.
Ja, und auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich, dürfen wir einfach nicht vergessen. Also wir wollen hier wirklich keinen irgendwie Bashing schnarchender Menschen betreiben, sondern das ist, bedeutet wirklich auch potenziell eine große Belastung für die schnarchende Person selbst.
Ja, voll. Auch dazu haben wir echt viele Nachrichten bekommen. Eine Story wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal einbringen, weil die fand ich irgendwie auch ein bisschen lustig. Die war ganz süß von Susanne. Sie wacht auch manchmal von ihrem eigenen Schnarchen auf, stört sie nicht weiter, sagt sie, außer sie ist zum Beispiel in der Sauna und andere merken das dann. Das ist natürlich auch echt mega blöd, wenn du dann da, du sitzt da und willst dich entspannen und denkst so, oh, bloß nicht schlafen, sonst schnarche ich und das wird peinlich.
Ja, und das ist total unangenehm. Oder im Zug, also manchmal, ich fahre ja recht viel Bahn und manchmal ist dann auch so, boah, nee, da schnarcht einer jetzt da hinten. Da bin ich auch, ich muss sagen, ich bin da schon dankbar für meine Noise-Canceling-Kopfhörer, aber irgendwie, ja, für die Person, es ist halt auch einfach nicht schön. Auch schnarchende Menschen wollen ja nicht stören. Im Gegenteil. Aber man kann es halt auch nicht abstellen.
Ja. Wissen wir eigentlich, wie viele Menschen mit ihrem Schnarchen zum Arzt gehen und dann eben auch als Grund vielleicht sogar angeben, ich störe andere? Und jetzt mal so im Vergleich mit, mich stört das selbst. Kann man das so sagen? Also wo ist der Leidensdruck größer?
Ich glaube, das ist total schwer zu sagen. Also einfaches Schnarchen an sich ist für die schnarchende Person jetzt prinzipiell in der Regel erstmal nicht belastend. Man spürt ja nicht unbedingt Effekte von am Tag, dass man sich irgendwie abgeschlagen fühlt oder so. Klar, kann auch mal vorkommen, aber jetzt nicht in einem Ausmaß wie zum Beispiel eine Schlafapnoe oder so. Das heißt, ja, so viele Menschen schnarchen und für die meisten ist das halt irgendwie einfach normal. Gehört halt dazu. Aber dass jemand kommt, weil eben sich der Bettpartner oder die Bettpartnerin gestört fühlt, wie wir das ja auch von Benjamin gehört haben, das ist nicht selten. Ja, und da finde ich es auch schon wichtig, einfach auch beide Perspektiven mit einzubeziehen. Denn eben auch wenn man für Leiden bei einer anderen Person sorgt, dann kann das natürlich zum eigenen Leiden werden und das sollte man nicht abtun, sondern eben dann auch überlegen, okay, was können wir hier tun, wie kann man helfen? Und ich spreche schon auch häufiger mit Patientinnen und Patienten dann über die Situation, zum Beispiel auch die Frage getrennte Schlafzimmer, gemeinsames Schlafzimmer, die dann ja entweder berichten, sie sind belastet durch das Schnarchen des Partners oder der Partnerin oder leiden eben auch selber darunter, dass sie diese Person stören.
Ja, darüber sollten wir gleich auf jeden Fall auch noch ausführlicher sprechen. Wir haben ja ganz viele so Tipps und Strategien auch aus den Mails mitgebracht und du hast viele mitgebracht. Eine Frage habe ich aber vorher noch. Wie sieht es denn eigentlich aus, so eine Diagnose beim Thema Schnarchen? Also wie findet eine Ärztin oder ein Arzt heraus, was dahinter steckt?
Ja, also wenn man zu Ärztin geht und so sagt, mir wurde gesagt, dass ich sehr laut schnarche und ich möchte das abklären lassen, dann geht es in der Diagnostik meistens um die Frage, ob es jetzt ein normales Schnarchen ist oder eben doch so eine Schlafapnoe. Und das kennen sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch von den Eltern oder Großeltern. Beim Verdacht auf Schlafapnoe, da geht es dann meistens ins Schlaflabor. Da wird dann im Schlaf die Atmung überwacht und man kann feststellen, ob es eben solche Atemaussetzer oder auch so teilweise oder halbe Atemaussetzer gibt und wie viele. Und damit kann man dann diagnostizieren, ist es eine Schlafapnoe oder ist es wirklich einfach nur Schnarchen. Daneben gibt es dann aber auch noch eine Reihe weiterer Untersuchungen. Zum Beispiel schaut die Ärztin ganz sicher in den Hals oder den Rachen, schaut sich da die Anatomie an, ob es zum Beispiel auffällig große Mandeln gibt oder auch eine Zahn- oder Kieferfehlstellung, denn auch das kann das Schnarchen begünstigen. Und man bekommt sicher auch Fragebögen, mit denen man dann abklären kann, ob das Schnarchen möglicherweise Folgen im Alltag hat, zum Beispiel eine starke Müdigkeit oder Einschlaftendenz am Tag.
Was kann denn so eine Behandlung sein durch einen Arzt? Was macht der oder die, wenn man jetzt was feststellt?
Ja, also die Behandlung, die hängt natürlich ganz stark von der Ursache des Schnarchens ab. Wir haben vorher schon kurz über Erkältungen gesprochen, die eben die Atemwege verengen und dadurch auch dafür sorgen können, dass man schnarcht. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für Allergien. Und auch da wäre natürlich dann der Ansatzpunkt, die Allergie zu beseitigen, weil das führt dann auch dazu, dass die Atemwege freier sind und reduziert vermutlich das Schnarchen. Wenn jetzt zum Beispiel das Körpergewicht zu hoch ist, auch ein Risikofaktor für Schnarchen, oder ein Mensch raucht, auch das ist ein Risikofaktor, oder regelmäßig Alkohol trinkt, dann würde man vermutlich erstmal beim Lebensstil anfangen, versuchen Gewicht zu reduzieren und allgemein eben Empfehlungen für einen gesünderen Lebensstil geben oder auch dem Patienten, der Patientin dabei helfen, einen gesünderen Lebensstil zu führen.
Das ist sehr spannend. Ich wusste überhaupt nicht, dass Rauchen auch ein Risikofaktor für Schnarchen ist.
Ja, ist auch ein Risikofaktor.
Spannend, okay.
Und bei Zahn- oder Kieferfehlstellungen, da wäre man dann wahrscheinlich beim Zahnarzt oder bei der Kieferorthopädin eher richtig. Da würde man sicher versuchen, dort anzusetzen. Also so die eine Behandlung fürs Schnarchen, die gibt's nicht. Da muss man wirklich einfach genau schauen, woran liegt's. Und dann findet man hoffentlich auch die richtige Behandlung.
Das heißt, man geht vielleicht ja auch erstmal auf so eine Spurensuche. Da kann man nochmal einen Allergietest vielleicht machen. Ja. Oder man schaut halt, was sind andere Faktoren so bei mir. Okay, aber das ist auch schon mal gut, dass man viele Ansatzpunkte hat. Das heißt auch, man hat vielleicht viele Lösungswege. Und wir können ja vielleicht auch unsere Hörerin Birgit beruhigen. Ne? Die hatte geschrieben, ich würde mich freuen, wenn in eurem Podcast rauskommt, dass es auch nicht pathologische Schnarcher gibt. Du hast ja eben auch schon so von normalem Schnarchen gesprochen. Ne? Also es ist jetzt nicht immer so, dass man dann direkt irgendwie total krank ist.
Ja, genau. Also du hast da absolut recht, Birgit. Und die Häufigkeit von eben pathologischem Schnarchen, da würde man dann eben sich so in diesem Bereich dieser obstruktiven Schlafapnoe bewegen. Da ist die Häufigkeit natürlich sehr, sehr, sehr viel geringer als jetzt die Häufigkeit so einfachen Schnarchens. Aber man würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so zwischen pathologisch auf der einen und nicht pathologisch auf der anderen Seite unterscheiden, so Kategorie A oder B, sondern man muss sagen, es ist eher so ein Spektrum. Und am einen Ende dieses Spektrums, da sind halt die, die vielleicht ab und zu leicht schnarchen, dann kommen die, die regelmäßig und eher ein bisschen stärker schnarchen. Und dann irgendwo am anderen Ende des Spektrums, da sind eben die mit dieser obstruktiven Schlafapnoe, was dann wirklich eine behandlungsbedürftige Erkrankung ist. Und diese Übergänge von nicht pathologisch zu pathologisch, also die sind wirklich fließend. Und man muss einfach auch nochmal sagen, wenn man wirklich stark schnarcht, aber sagt, mich stört das eigentlich gar nicht, getrennte Schlafzimmer haben wir schon länger, dann kann es schon doch sinnvoll sein, das mal ärztlich zumindest abklären zu lassen. Es gibt nämlich Studien, die darauf hinweisen, dass starkes Schnarchen, eben auch Schnarchen ohne Atemaussetzer, zum Beispiel das Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder für Schlaganfälle erhöhen könnte. Klar ist da auch, die Faktoren, die das Schnarchen begünstigen, haben wir vorher auch drüber gesprochen, vor allem da auch wieder das Körpergewicht oder Übergewicht, die haben natürlich auch selbst großen Anteil an diesem Risiko. Aber wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte, dann könnte man das auch abklären lassen.
Wie sehr leiden eigentlich Beziehungen unter Schnarchen? Weiß man da irgendwas?
Habe ich keine direkte Forschung zu gefunden, aber ich denke, das ist schon was, was die Beziehung auf jeden Fall belasten kann. Also die Schlafqualität leidet und damit auch ein ganz wichtiges Bedürfnis. Und gleichzeitig sorgt schlechter oder auch zu wenig Schlaf halt einfach nicht gerade für eine bessere Stimmung und irgendwie gute Konfliktfähigkeit oder Kompromissfähigkeit. Das ist einfach irgendwie keine gute Kombination. Und ich glaube, es ist deshalb auch super wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und vor allem gemeinsam nach Lösungen sucht und eben nicht irgendwie verfällt in so eine Schuldzuschreibung. Du hast Schuld, weil du schnarchst und das belastet mich, sondern diese schnarchende Person, die kann da erstmal nichts dafür oder kann das auch nicht akut ändern. Und man muss halt gemeinsam eine Lösung finden, die für beide tragbar ist.
Ja. Ich kenne aber lustigerweise auch Paare, bei denen ist es andersrum. Da sagt die schnarchende Person, naja, also ich habe ja kein Problem. Also ich glaube, da kann man an beiden Seiten echt mal so ein bisschen gucken. Lass uns über Strategien sprechen. Unser Hörer Benjamin, der sagt das hier.
Ich habe eigentlich jede Nacht mittlerweile Silikonohrstöpsel in meinen Ohren und schlafe mit dem Kopf zum Fußende. Das bringt auch was, das macht es deutlich besser, aber in manchen Nächten ist es so heftig, dass das trotzdem nicht funktioniert. Und wenn der Schlafmangel ganz krass wird, dann zieht einer oder eine von uns auf die Couch ins Wohnzimmer. Ist aber auch ein bisschen nervig, weil man hier nicht gut schlafen kann, weil man es nicht abdunkeln kann. Und eigentlich teilen wir uns ja gerne ein Bett.
Das klingt ein bisschen, als ob Benjamin die Nachricht aus dem Wohnzimmer schickt, oder? So einer Nacht, wo er irgendwie ausgezogen ist, weil er hier sagt, oh Benjamin, hey du Held, ich finde umgedreht schlafen am Fußende total krass. Was ist das denn für eine Idee, hey? Oh Mann, armer Benjamin.
Aber es zeigt auch, ja, wie belastend das sein kann.
Ja.
Und ich finde es aber schön, er sagt auch eben, auch die schnarchende Person zieht da manchmal auf die Couch. Also die sind da irgendwie wohl auch im Gespräch. Das finde ich auch schön.
Voll. Ich glaube, die verstehen das auch als gemeinsames Problem. Das habe ich so rausgehört bei ihm. Aber wir sind an der Stelle schon bei regelmäßig getrennt schlafen. Wissen wir, wie viele Paare das machen, weil eine Person schnarcht?
Da gibt es nur Daten eben wieder zu obstruktiven Schlafapnoe, also wo die Betroffenen sehr, sehr, sehr heftig dann schnarchen. Eine Studie hat da 70 Teilnehmende in Portugal befragt und da haben 41% berichtet, sie würden immer in getrennten Zimmern schlafen. Und nochmal 41%, dass es mindestens 1 bis 2 Mal pro Monat passieren würde. Mhm. Und da war auch der Hauptgrund dafür, dass sie in getrennten Zimmern geschlafen haben, das laute Schnarchen der Partnerin oder des Partners. Spannend war aber da auch, wenn die Schlafapnoe behandelt wurde, heißt, da wird das Schnarchen viel weniger oder geht vielleicht sogar ganz weg, dann haben fast 3/4 der befragten Personen das Schlafzimmer wieder geteilt. Also das war eine deutliche Verbesserung, so würde ich das interpretieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch getrennte Schlafzimmer, das ist so ein bisschen behaftet, ne? Das klingt immer so gleich nach gescheiterte Beziehung.
Ja.
Auch zum Beispiel, wenn man sagt, wir können ja nicht zusammenziehen, du schnarchst zu doll. Das sind ja auch nicht immer so direkt die getrennten Schlafzimmer. Dafür muss man ja auch Platz haben, ne? Vielleicht ist es auch so dieses, ach, der Serienabend mit dir war total schön, aber danach schlaf du doch bei dir und ich bin hier bei mir in der WG oder so, ne? Es hat ja irgendwie sowas von, puh, bei uns läuft's nicht so.
Total, also super sensibles Thema. Aber ich muss sagen, vielleicht auch manchmal die beste Lösung, oder? Also ich kann auch total nachvollziehen, wenn halt jemand sagt, hey, ich habe morgen irgendwie einen wichtigen Termin, ich muss fit sein, ich kann mir das heute nicht leisten, dass ich da so schlecht schlafe.
Ja.
Und ich glaube aber auch da einfach so dieses Miteinander sprechen, auch wirklich ohne sich Vorwürfe zu machen, das ist da einfach mega wichtig. Niemand schnarcht aus böser Absicht, aber genauso legitim ist es ja zu sagen, ich brauche meinen Schlaf. Und ich habe so kurz darüber nachgedacht, also man würde ja auch nicht sagen, ja, hey, aber warum beschwerst du denn dich über die laute Straße vor deinem Schlafzimmer? Jetzt hab dich doch nicht so. Also da würden wir irgendwie alle sagen, hey, nee, nächtlicher Lärm, das ist was, das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Steht auch in den Schlafhygiene-Empfehlungen drin, so leises, ruhiges Schlafzimmer. Ja, und dann gibt's aber manchmal auch einfach nicht nur den Straßenlärm, sondern menschliche Faktoren, die für eine Lärmbelastung im Schlafzimmer sorgen.
So, und vielleicht ist es ja auch nur ein Vorurteil, dass es in der Beziehung nicht läuft, wenn man nicht in einem Bett schlafen kann. Wissen wir dazu irgendwas? Hat sich das schon mal jemand angeschaut, wissenschaftlich?
Also, ich kenne jetzt keine Untersuchung dazu, aber wissen wir eben, dass zum Beispiel Schlafmangel niemandem gut tut und auch nicht unserer Stimmung und auch nicht unserer Konfliktfähigkeit. Und ausgehend von der Perspektive muss man sagen, wenn beide ausgeruht sind und sich weniger stören und da gibt es ja auch weniger Konfliktpotenzial, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das sogar eine Beziehung verbessern kann. Und ich glaube auch, man darf das nicht so schwarz-weiß sehen. Also so die Variante ich Bett, du Couch oder andersrum, das ist ja nicht so die einzige. Also vielleicht hat man in der Wohnung ja auch eine Ecke oder einen Raum, einen kleinen, wo man wirklich einen vollwertigen zweiten Schlafplatz einrichten kann. Oder die Luxusvariante wäre natürlich zwei richtige Schlafzimmer. Und dann kann man ja auch von Abend zu Abend entscheiden. Schläft man gemeinsam ein und eine Person wechselt dann. Oder man sagt, boah, du, wir haben heute beide zwei Gläser Rotwein getrunken. Bett teilen, das ist heute einfach keine so gute Idee. Ich glaube fest, dass man, wenn man da als Paar eine gute Lösung findet, dann tut das der Beziehung langfristig besser, als wenn eine Person regelmäßig unter schlechtem Schlaf leidet und die andere sich vielleicht schuldig fühlt.
Ja, eben. Und ich meine, alle, die sowieso getrennte Wohnungen haben, hey, man kann so viel Zeit miteinander verbringen, es muss ja nicht nebeneinander schlafen sein, ne?
Ich finde, das ist halt auch so ein Aspekt, so soziale Erwünschtheit. Und dann als Paar muss man das Schlafzimmer und das Bett immer teilen. Sonst,
oh Gott, ja,
weiß ich nicht, ist das schon ein Zeichen, dass die Beziehung bröckelt. Und muss man vielleicht auch frei machen von dieser gesellschaftlichen Norm.
Ja, finde ich auch. Ich schlafe auch gerne mal alleine. Vielleicht beruhigt das auch einige. Uns haben wirklich viele Menschen geschrieben, die das machen, also Schlafzimmer trennen, getrennt schlafen, in welcher Variante man auch immer wohnt und denen das total hilft. Also ihr seid nicht alleine, wenn ihr sagt, ich möchte dann lieber alleine schlafen, wenn der Partner schnarcht oder andersrum, ich möchte meine Partnerin oder meinen Partner nicht stören und deswegen gehen wir halt einfach getrennte Wege beim Schlafen. Aber nehmen wir mal an, man möchte wirklich unbedingt in einem Bett pennen. Unsere Hörerin Sibylle, die hat geschrieben, der geht es nämlich genau so. Sie möchte wissen, ob man sich an das Schnarchen des Partners gewöhnen kann. Sie hat uns geschrieben, dass sie einfach so gerne neben ihrem Freund schlafen würde, sich aber immer mehr reinsteigert in dieses Geräusch und dann einfach keine Chance mehr hat, so richtig einzuschlafen. Sie will nicht jede Nacht mit Ohrstöpseln pennen und helfen tun die ihr eben auch nicht so richtig. Sie hört trotzdem das Schnarchen. Was sagst denn du zum Thema Gewöhnen?
Ja, schwierig. Also ich glaube, gewöhnen ist, kann man sich wahrscheinlich nicht richtig. Ich muss auch zugeben, ich kann das so gut nachvollziehen, was Sibylle sagt. Auch gerade dieses sich dann reinsteigern. Also, mir geht es auch mal gerade so auf Berghütten dann so.
Boah, ganz schlimm.
So ein Schnarcher im Schlafsaal ist. Ich muss ja auch sagen, ich habe manchmal so, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch sagt, aber Deformation professionell, also so einen besonderen Blick aufgrund meines beruflichen Hintergrunds. Und manchmal laufe ich da so in diesen Schlafsaal rein und dann schaue ich mir die gerade Männer, die da so sind, an und denke so, ah ja gut, alle schlank, kein großer Halsumfang. Die Gefahr ist irgendwie eher gering, dass es wahnsinnig laute Schnarcherinnen gibt.
Ich bin auch schon mal umgezogen. Da hat jemand beim Abendessen, mit dem ich das Lager geteilt hätte, schon rumgetönt, dass er ein Schnarcher ist. Und ich bin vorsichtig zum Hüttenwirt hingegangen, habe gesagt, hättet ihr vielleicht noch ein kleineres Zimmer? Ich würde doch was draufzahlen. Das war die genau richtige Entscheidung.
Ja, und ich eben, also bei mir geht es dann auch genauso wie Sibylle. Ich steige mich da rein, ich fokussiere mich so drauf. Es gibt ja auch keine irgendwie maskierenden anderen Geräusche da in der Nacht. Und dann denke ich mir, das treibt mich in den Wahnsinn. Und dann steht man so unter Strom, ist da ja auch irgendwie dann ja emotional so involviert, dass man dann eben nicht gut einschlafen kann.
Ja.
Aber jetzt gerade bei dem, was Sibylle sagt, ich glaube, da sollte man vielleicht dann wirklich eher überlegen, ob man nicht was gegen dieses Schnarchen tun kann. Also wenn es zum Beispiel gerade in Rückenlage ein Problem ist, dann könnte man zum Beispiel auch versuchen, ob so ein spezielles Rückenpolster eine Lösung sein könnte. Oder man kann ja auch mal irgendwie erstmal so einen kleinen Rucksack einfach mit dem Kissen ausstopfen. Und den legt man dann mal abends an und schaut, kann man damit schlafen und ändert das irgendwas. Mhm. Oder auch eben gemeinsam schauen, hey, können wir unsere Ernährung umstellen, dass die eine Person an Gewicht verliert und somit das Risiko eben gesenkt wird. Also das wäre vielleicht eher das, was ich empfehlen würde. Mir erscheint das erfolgversprechender, als irgendwie darauf zu hoffen, dass man sich irgendwann dran gewöhnt.
Ja, in meinem Freundeskreis gibt es gerade ein Paar, die waren da auch auf der Suche, er schnarcht und da gibt es jetzt so Nasencremes, das scheint auch zu helfen. Okay. Was hältst du eigentlich von Mouth-Taping gegen Schnarchen? Mhm. Unser Hörer Frank, der hat uns geschrieben, dass er das macht und er sagt, dass ihm das total geholfen hat, vor allem auch in seiner Beziehung und sogar einige seiner Freundinnen machen das wohl jetzt.
Ja, also Mouth-Taping, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, das ist so eigentlich, also grob gesagt einfach, man klebt sich nachts ein Pflaster über den Mund. Es gibt aber spezielle so Pflaster. Und die sollen eben verhindern, dass der Mund aufgeht in der Nacht und dadurch eine Nasenatmung fördern und das Schnarchen dadurch eben reduzieren. Jetzt muss man sagen, zu dem Thema, also hilft Mouth-Taping gegen Schnarchen oder auch Schlafapnoe, gibt es eine ganz aktuelle Übersichtsarbeit. Und die kommt zu dem Schluss, dass manche Studien zwar eine leichte Verbesserung bezüglich des Schnarchens durch Mouth-Taping finden, aber die Forschenden sagen auch, dass es durchaus Bedenken gibt, dass das Mundzukleben gesundheitliche Risiken birgt. Vor allem bei Menschen, bei denen eben die Atmung durch die Nase beeinträchtigt ist. Und es liegt ja nahe, wenn man durch den Mund atmet, dass es durch die Nase irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich würde da empfehlen, zumindest einmal vorher ärztlich abklären zu lassen, dass nichts gegen die Verwendung der Tapes spricht und es eben auch keine behandlungsbedürftige Ursache für das Schnarchen gibt.
Mhm. Frank sagt, ihm hat kaum sonst was geholfen. Und was er probiert hat, das fand ich ganz interessant, war Thymianöl. Und er schreibt, damit solle man sich den rechten Zeh einreiben, habe er gelesen.
What?
Klingt total wild, aber er hat eine Quelle genannt und es war ein wissenschaftsjournalistischer Artikel. Ich habe den nicht gefunden, aber weißt du darüber was?
Ich frage mich, was passiert, wenn man es auf den linken Zeh reibt? Steigt man dann mehr? Sorry, aber diese Quelle, da würde ich gerne die Originalquelle lesen, aber das klingt für mich schon ziemlich nach Hokuspokus und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das helfen soll.
Ja, Frank, schick uns die mal, weil das ist mega interessant, finde ich. Was sind denn deine, Christine, deine Tipps und Tricks?
Ja, Ohrenstöpsel. So die Stage One.
Ja.
Wenn es ganz schlimm ist, so Thema Berghütte, Matratzenlager, dann ich habe auch mal meine Noise-Canceling-Kopfhörer dabei.
Vor allem, ich auch.
Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich sowieso auf der Berghütte muss man ja oder geht man sehr früh schlafen und es ist meistens für mich ein bisschen zu früh und dann höre ich halt irgendwie noch ein bisschen Podcast. Das heißt, die Kopfhörer sind aber eh irgendwie drin und manchmal hilft mir das dann auch einfach, das Schnarchen auszublenden, weil das wirklich, also ich bin da einfach super empfindlich.
Ja, Nachteil, man kann halt auf dem Ohr nicht schlafen, ne? Finde ich immer unangenehm.
Ja, das stimmt, aber ich habe da so eine Strategie. Und zwar, wenn du so ein kleines Handtuch nimmst und da wie das so zusammenrollst und wie so einen Ring formst um dein Ohr rum, dann kannst du auf dem Ohr trotzdem
schlafen. Lifehack, okay.
Yes. Ja, also das sind so meine beiden Strategien und aber ansonsten es ist, ja, mir sagen, also gerade wenn es so irgendwie am Berg, das sind wirklich die Situationen, wo es mich am ehesten stört, dann denke ich mir halt auch, hey Christine, ganz ehrlich, entspann dich, du wirst morgen trotzdem wandern gehen können und du wirst trotzdem leistungsfähig sein, auch wenn du diese Nacht jetzt nicht so viel schläfst.
Ja, mehrere unserer Hörerinnen und Hörer schreiben auch, dass sie zum Einschlafen oder auch wieder einschlafen in der Nacht dann Podcasts hören. Auch über Schlafen ist dabei. Wir wollen mal Danke sagen an der Stelle. Das sind ja intime Situationen. Es ist voll schön, dass ihr uns da in jeder Lebenssituation irgendwie zu euch lasst. Wir wissen das zu schätzen. Und auch noch eine super Strategie von Hörerin Anne, die wollte ich noch mitbringen. Sie geht früher ins Bett als ihr Partner. Also die beiden sind, das passt dann auch ganz gut, total unterschiedliche Chronotypen. Sie ist eher so ein früher Typ, eher so eine Lerche und er ist eher eine Eule. Also ist es so, sie geht ins Bett und schläft dann schon, wenn er kommt und wenn dann das Schnarchen losgeht. Und sie
sagt, wenn es passt.
Ja, ja, das ist total praktisch, oder? Wenn es bei denen passt,
passt
gut.
Dann klappt es natürlich, ja.
Und sie sagt, ihr hilft dabei auch die Haltung, so dieses die schnarchende Person, die kann nichts dafür und die will mich hier nicht nerven, so, die weiß nicht, dass sie es macht oder sie kann auch nichts dagegen tun. Mein Eindruck ist da auch immer so ein bisschen, das ist doch so bei Geräuschen, ne, die uns vom Schlafen abhalten, wenn wir die als total negativ empfinden, steigern wir uns rein und wenn wir denken, ach ja, die Person kann nichts dafür und ich gebe mir jetzt Mühe zu schlafen, dann wird es irgendwie einfacher, ne?
Ja. Also jetzt vielleicht nicht gerade ein Lifehack, weil ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das dazu führen würde, dass ich trotzdem gut neben einer stark schnarchenden Person schlafen kann. Aber die emotionale Bewertung von solchen Geräuschen ist natürlich extrem wichtig und die entscheidet halt, ob uns was stresst und damit dann definitiv vom Schlafen abhält oder eben nicht.
Und ich finde, was da vielleicht auch immer helfen kann, ist, du sagst ja auch immer, eine schlechte Nacht, mit der können wir total gut leben. Der Körper gleicht es aus in den nächsten Nächten. Und wenn wir jetzt vielleicht mal wissen, okay, unser Partner schläft heute bei uns und wir waren irgendwie feiern, da ist Alkohol geflossen, vielleicht ist die Person erkältet, dann kann man, glaube ich, diese Strategie ganz gut benutzen, dass man sich denkt, okay, ich komme schon gut durch und selbst wenn ich heute schlechter schlafe, schlafe ich wahrscheinlich morgen besser und es passt schon, die Person kann nichts dafür. Und ich finde übrigens auch echt schön, das wollte ich hier zum Schluss noch mitbringen, was Benjamin dazu sagt.
Ich würde sagen, uns als Paar geht es eigentlich richtig gut. Ich weiß ja, dass das nichts ist, was sie kontrollieren kann oder mit Absicht macht. Und vor allen Dingen können wir drüber reden und sind beide super happy über gute Lösungen. Und ich glaube auch, wir sind so lange zusammen. Wir sind Highschool-Sweethearts. Wir haben schon Heftigeres überstanden, würde ich sagen.
Oh. Und ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. Benjamin, danke, dass du uns Nachrichten geschickt hast. Danke für all eure tollen E-Mails. Wirklich, wirklich, ihr seid echt super tolle Hörerinnen und Hörer. Wir sind dafür sehr dankbar.
Ja, und ich muss sagen, schöner als Benjamin jetzt gerade, hätte man es einfach nicht sagen können.
Ist so. Dann sagen wir an der Stelle, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.